wenn bei uns ein Startup ankommt und sagt, ich suche hier Geld, dann kann ich denen sagen, ich kann dir Geld geben, ich kann dir die operative Hilfe von uns intern geben. Und ich habe mittlerweile jetzt irgendwie über 130 InvestorInnen und Supporter, wovon 80-90% aus dem HR kommen und andere aber auch aus anderen Bereichen wie Finance und Co., die eben dir helfen können.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und Servus zur aktuellen Folge, in der ich Benjamin Fisser von Alligator zu Gast habe. Ich habe Ben letztes Jahr beim Startup Land in Köln kennengelernt und nach ein paar Kölsch war klar, diese Aufnahme wird irgendwann stattfinden. Denn Ben hat aus meiner Sicht mit Alligator einen Company Builder für HR-Tech gegründet, den es so in der Art vorher nicht gegeben hat. Übrigens auch nicht für andere Tech-Bereiche. Wir haben aber nicht nur darüber gesprochen, sondern auch über die HR-Szene allgemein, was diese bewegt und wie AI diese verändert. Dazu aber mehr im Interview, das jetzt startet. Viel Spaß damit. Lieber Ben, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder mal sehen, auch wenn es jetzt nur online ist, und miteinander sprechen über Alligator und die HR-Tech-Szene. Ich komme schon ganz durcheinander, sorry.
Ja, hallo lieber Johannes. Freut mich auch, dass wir uns mal diesmal nur virtuell sehen. Ich hoffe auch mal bald wieder persönlich.
Ja. Du Ben, ich starte mal kurz mit einer Vorstellung von dir, denn dein beruflicher Werdegang ist, wie ich finde, höchst spannend und vor allem extrem vielfältig, denn du hast, das habe ich nicht genau herausfinden können, ob es schon währenddessen war oder nach deiner Ausbildung am Berufskolleg am Mastodon, DVD-Player und Fernseher im Fernsehen verkauft, warst dann im Weiterbildungssektor, bevor es dich dann auch wirklich ins Recruiting verschlagen hat, also HR-Bereich, was dann 2018 auch zur Gründung von Search Talent geführt hat, mit dem ihr mittels AI Headhunter unterstützt. Und damit aber nicht genug, denn 2022 hast du erneut gegründet, und zwar Alligator, einen operativen VC mit Fokus HR-Tech. Ja, und zu Alligator als auch der HR-Tech-Szene, jetzt spreche ich es richtig aus, im Allgemeinen würde ich gleich gerne auch mit dir näher ins Gespräch gehen. Zuvor aber möchte ich dir die klassischen AB-Fragen stellen, durch die alle InterviewpartnerInnen gehen müssen. Du weißt, wie es funktioniert, du weißt, was auf dich zukommt?
Ich hoffe, ich lasse mal alles auf mich zukommen und ich bin gespannt.
Okay, also es sind zwei Antwortmöglichkeiten, du musst dich für eine entscheiden. Ja?
Das kriege ich hin.
Sehr gut. Wir starten. Bildung online oder offline?
Beides.
Okay, es beginnt schon wieder gut.
Okay, dann ich muss mich für einen entscheiden. Ja, ich mag das sonst auch immer nicht, wenn Menschen drumherum reden. Dann sage ich online.
Okay, ja, nee, ich hatte das immer wieder, dass dann auch beide. Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Automatisiert.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Weniger Datenschutz.
Und last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Webmeetings.
Webmeetings. Okay, jetzt kurz, wieso online? Ich meine, du hast gesagt online und offline, aber wieso bist du dann auf online geschwenkt?
Naja, ich meine, wir beschäftigen uns ja bei Alligator mit Technologiethemen, die ja dann online stattfinden. Deswegen war das so ein Thema. Ich glaube, aus meiner Sicht ist gute Bildung, sollte eine Kombination sein aus Offline und Online. Aber wenn ich jetzt mal so in die Zukunft schaue und mir überlege, wie ist vielleicht Bildung in 20, 30, 40, 50 Jahren wird es wahrscheinlich mehr und mehr online sein. Deswegen habe ich mich dafür online entschieden.
Okay, dann hast du dich auch für automatisierte oder für die automatisierte Entscheidungsfindung entschieden. Der Hintergrund wieder Alligator, weil ihr in dem Bereich unterwegs seid?
Also wir sind natürlich in dem Bereich unterwegs, aber ich glaube auch tatsächlich, dass wenn wir Datenmodelle mit den richtigen Daten, und darauf kommt es eben an, mit den richtigen Daten und eben mit der richtigen Mindset entwickeln, also solche Lösungen, die dann zur Entscheidungsfindung beitragen, dass die einfach dann bessere Entscheidungen treffen als der Mensch, wenn sie es datenbasiert machen.
Okay. Und dann warst du auch für mehr Freiheiten für Unternehmen?
Ich glaube, das ist als Unternehmer oder als Start-up-Mensch, glaube ich, würden es weniger anders sehen.
Und dann war nochmal weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit anstatt mehr vollkommener Schutz persönlicher Daten.
Ja, ich glaube, wir sind schon in Deutschland, was das Thema Datenschutz anbelangt, im internationalen Vergleich, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, wenn man wieder zum Wohle der Gemeinschaft denkt, kann man da sicherlich das eine oder andere vielleicht machen, dass man zum Beispiel Straftäter leichter verfolgen kann. Da kenne ich aus eigener Erfahrung, kann ich da Dinge erzählen, die komplex sind.
Okay, das klingt spannend.
Ja, manchmal ist ja bei Verbrechensbekämpfung, ja, wenn man an zum Beispiel Daten kommen möchte aus Telekommunikationsdaten oder so, wenn ich da nur mit hohem Aufwand drankomme, gibt es ja diverse Fälle, wo dann teilweise die Zeit dagegen gesprochen hat. Also manchmal ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt das Gesetz, sondern die Anwendung, wie es passiert. Das würde, glaube ich, auch schon mal viel helfen.
Ja. Okay, und dann hast du dich für Webmeetings entschieden statt für persönliche Treffen.
Ja, das ist mir auch schwer gefallen. Das war jetzt wahrscheinlich, wenn du, also für die Zuhörenden und Zusehenden, wir sprechen heute an einem Montag. Vielleicht, wenn du mich an einem anderen Tag erwischt hättest, wäre es vielleicht anders. So habe ich so ein bisschen nach Effektivität gedacht und ich kann einfach mehr Webmeetings machen als persönliche, wobei ich immer ein sehr großer Fan von persönlichen Meetings bin.
Okay. Sehr cool. Alles klar, cool. Dann hast du die AAB-Fragen grandios bestanden. Dann geht's weiter. Ben, ich habe ja, wie gesagt, in der Einleitung habe ich ja schon deine Laufbahn kurz skizziert. Ich habe nicht alles erwähnt, weil da wirklich ganz viele Stationen und vor allem jetzt auch durch Alligator noch ganz viele andere Unternehmen hinzugekommen sind. Was mich aber persönlich interessiert, wie kam es eigentlich dazu, dass du DVD-Player und Fernseher im Fernsehen verkauft hast?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Also es war nach meiner Ausbildung tatsächlich. Also ich habe mal, du hast es genannt, richtig am Berufskolleg in Bocholt, das ist im Münsterland, direkt niederländische Grenze, habe ich auch mal eine Ausbildung gemacht. Wobei ich mit 16 habe ich meine Selbstständigkeit begonnen, aber wollte in Deutschland nicht ohne Ausbildung dastehen und deswegen habe ich Bürokaufmann mal gelernt. Und das mit den DVD-Playern, das war tatsächlich danach. Da war ich würde mal so sagen, 18, 19, 20, so um den Dreh herum. Wie ist es dazu gekommen? Ich war immer als Unternehmer irgendwie unterwegs, habe dann durch Zufall gesehen oder mitbekommen, hey, es gibt ja so eine neue Technologie, DVD-Player. Ja, die Jüngeren werden jetzt denken, DVD-Player, was ist denn noch eine DVD? Ja, ja. Ja. Das war so gerade so the rise of the DVD. Habe dann containerweise aus China DVD-Player importiert nach Deutschland. Ich weiß, der erste Container hat irgendwie so 4.500 Stück, das weiß ich wie heute noch, die ich dann in meinem Elternhaus in der Garage alle gelagert habe. Die mussten ja irgendwo hin. Und habe die dann verkauft. Ich habe das zusammen mit einem Kollegen gemacht an große Einzelhändler damals bin dann zum Einkauf gefahren vom RTL-Shop, was damals ein Teleshopping-Sender war. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, also sowas wie QVC. Und habe dann mit den Einkäufer gesprochen und habe denen das dann angeboten. Und er sagte so, Ben, ist ja ganz cool und würden wir auch machen, aber du bist ja auch so ein eloquenter Typ. Wir haben hier so ein Casting laufen nebenan. Hast du nicht Bock, zu diesem Casting zu gehen? Und dann bin ich zu diesem Casting gegangen und dann haben die mich da genommen und habe dann praktisch meine eigenen DVD-Player und aber auch andere Produkte, lustigerweise, alle so im Elektronikbereich, dann live verkauft. Immer so 6-7 Minuten Live-Sendung und haben da die DVD-Player verkauft. Und hat auch gut geklappt, tatsächlich. Und nein, es gibt, glaube ich, keine Aufnahmen mehr, weil da werde ich immer nachgefragt.
Aber das Business ist ganz interessant. Ich war mal bei einem, zu meiner Zeit bei Aurelius, wir hatten ein TV-Shopping in UK gekauft und da sind ja die Verkäuferinnen und Verkäufer, die hatten auch so einen Handcraft-Bereich, waren Stars, ja, wenn die auf Messen waren und es war irre, ja, also war echt spannend.
Ja, ist ein ganz interessanter Bereich und man denkt ja immer so Teleshopping, aber ich sagte ja auch aus Erfahrung, wenn du dann mit irgendwie Anfang 20 oder noch jünger dort stehst und du weißt, es ist eine Live-Sendung, weil ich war dann auch live dort und du hast 7 Minuten und du hast ja da auch kein Skript, kein eigentliches, sondern du guckst ja so gerade, wie der Vibe ist. Das ist auch ist interessant gewesen. Also ich weiß noch, vor der ersten Live-Sendung, das war schon etwas, hatte ich schon eine gewisse Nervosität, weiß ich.
Das kann ich mir vorstellen. Warum kam es dann zum Ende? Ich meine, hätte ja auch noch weitergehen können. Da hätte es ja nach DVDs, auch nach dem Fall der DVDs noch andere Dinge verkaufen können.
Das stimmt. Ja, das Lustige ist, wie das mit den DVD-Playern damals entstanden ist, war dann zum einen den Trend, aber zum anderen habe ich parallel damals auch noch so Bausparverträge und Finanzierungen verkauft. Und ich wollte an sich irgendwas auch haben für meine Kunden, dass ich dem wie so ein Gimmick bei Neukunden Verträge was mitgeben kann. Und so kam das eine zum anderen. Und deswegen war das immer schon so ein bisschen als Projekt gedacht, tatsächlich. Aber es hat sich bis, ich habe selber keinen mehr, leider. Ich hätte gerne noch einen DVD-Player, weil das war dann meine eigene Marke tatsächlich. Also es war dann von mir und mein Kompagnon Rolf. Und ich war Benjamin oder Ben und dann hieß die Marke Bero Elektronik, also hat eine eigene Elektronikfirma. Und das ist danach geändert, aber ich habe leider keine eigene Version mehr. Ich hätte gerne noch einen.
Okay, ja. Aufruf, falls es irgendwer hört,
hat. Gerne schicken.
Gerne schicken, genau. Also die Chance ist gering, muss ich gleich zugeben, aber wer weiß.
Ja,
ja, cool. Und dann bist du ja ins quasi in den Recruiting-Bereich gerutscht. Wie kam es dann dazu, dass du sagst, okay,
ja, jetzt doch. Ja, kompletter Zufall. Also ich war immer selbstständig unterwegs und war dann bin dann auf Mallorca gelandet. Also ich habe dann 1,5 Jahre knapp auf Mallorca gelebt und habe dort einen Webshop gemacht und ein bisschen E-Commerce. Also ich war immer so im IT-Elektronik-Umfeld, ohne jetzt der tiefe Nerd zu sein. Also ich war jetzt nie der Hardcore-Developer, aber hatte ein sehr, sehr gutes technisches Verständnis und damals so HTML und PHP konnte ich dann damals auch ein bisschen und habe dann auf Mallorca was gemacht und wollte dann zurück nach Deutschland und wollte dann mir einen Job aussuchen, irgendwie, der was mit Elektronik zu tun hat und irgendwie Vertrieb, weil das waren so die beiden Steckenfelder, die ich hatte. Und hatte 3 Job-Offers tatsächlich. Das eine war IBM Support in Südafrika. Dann hätte ich dort in so einem Callcenter irgendwie B2B Support gemacht für irgendwelche IBM-Produkte, fand ich von der Örtlichkeit ganz interessant her. Aber da habe ich mich noch zu jung gefühlt, um nach Südafrika zu ziehen mit Anfang 20. Das zweite war bei Acer Computer in den Niederlanden. Da wäre ich für eine neuartige Technologie, MP3 damals, hatte keiner, neu. Wir haben MP3-Player verkauft und haben da jemand fürs Deutschlandgeschäft gesucht, der das dort macht als Key Account Manager. Und das dritte war IT-Personalberatung. Und das IT-Personalberatung war in Deutschland, in München und das eine war in Niederlanden, das andere in Südafrika und ich war Anfang 20 und habe dann gesagt, ja, gehst du vielleicht erstmal nach München. Und so bin ich in die Personalberatung reingekommen.
Ja, und dann habe ich schon gesagt, Talent Search gegründet und 2022 dann Alligator und da hast du dich dann 2023 hast du dich aus dem Talent Search ein bisschen rausgezogen, um dich voll auf Alligator zu fokussieren und es ist ich habe schon gesagt, ein VC, eine spannende vielleicht VC-Plattform, vielleicht kann ich das so auch nennen. Es ist ganz spannend, wie du das dann siehst oder wie du das erklären würdest. Wie kam es denn dazu, dass du sagst, okay, gut, ich kann mir vorstellen, Talent Search, wenn man jetzt so deine Historie hört, glaube ich, kann sich jeder irgendwie, kann das nachvollziehen, okay, Angestelltenverhältnis ist nichts für dich, du bist der Unternehmer, hast gegründet, ja, aber wie kam es dann zu Alligator, wie kam die Idee dazu und was war da dein Antrieb eigentlich dahinter, das zu gründen?
Ja, Es war, also Company heißt übrigens Search Talent.
Entschuldigung, aber ich habe Talent Search gesagt.
Talent Search.
Entschuldigung, ja, das habe ich jetzt. Search Talent steht sogar in der Einleitung, habe ich Search Talent hoffentlich gesagt.
Ja, hast du, okay. Das stimmt. Alles cool. Ich war ich habe Search Talent gegründet, genau nach meiner Personalberaterzeit, um so eine Alternative tatsächlich für den Personalberater zu schaffen. Also das war gar nicht dass die Zielgruppe Personalberater war, sondern es war eher so, ich habe damals dann in einer ganz normalen Personalberatung gearbeitet und habe dann die Branche dort kennengelernt, über Jahre war dort sehr, sehr erfolgreich und bin dann gegangen, weil ich gesehen habe, da kannst du sehr viel automatisieren, digitalisieren und kannst den Kunden eine bessere Experience bieten bei geringeren Kosten. Und habe den Job gemacht, das war ein Bootstrap-Business auch, wir haben keinen Investor drin gehabt, ich war einziger Geschäftsführer und Gesellschafter, das war dann nach dem vierten Monat profitabel und bin dann in Berlin gelandet, durch Zufall, also auch aufgrund des Jobs dann. Und war dann in Kontakt gekommen mit mehr und mehr Gründern, die eben im HR und HR-Tech-Bereich was gründen wollten. Und habe da so festgestellt, ja, diese Early-Stage-Gründer und Gründerinnen, denen könnte ich jetzt als Business Angel Geld geben. Aber viele davon aus meiner Sicht brauchten am Anfang gar nicht unbedingt so viel Geld, sondern bräuchten eher Wissen, Knowledge, Marktzugang, Fehlervermeidung etc. Und deswegen habe ich da angefangen, im Grunde neben meiner normalen Tätigkeit mein erstes Business Angel Ticket zu machen bei einer HR-Tech-Plattform, wo ich dann aber auch sehr operativ reingegangen bin. Also das war der Klassiker, Gründer kam an, hat eine Idee und ich sage, hey, was, ich gebe dir ein bisschen Geld, aber ich arbeite auch mit, gerade im ersten Jahr und gerade zur Gründung, um die Fehler, die ich gemacht habe in meinem Leben, dass du die nicht machst. Und hatte ich dann ja schon 5, 6, 7, 8 Jahre Erfahrung im Sales, genau in diesem B2B HR-Tech-Bereich, sodass ich gesagt habe, hey, ich mache das erste Jahr sogar noch Sales für dich mit. Ja, und dafür bekomme ich halt ein bisschen mehr Equity. So, das war so die Grundidee, zu investieren, Cash auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch operativ sehr, sehr stark zu helfen. Und das hat dann sehr gut geklappt für alle Beteiligten. Und das war so ein bisschen der Startschuss, dass ich dann eben mit einem guten Freund von mir zusammensaß, den Jan Julko, der macht jetzt Everphone für die Leute, die das kennen, die sind auf einem sehr, sehr guten Weg, Next Unicorn zu werden und sagte so, Jan, ich glaube, wir müssten am Markt mal was machen für Early-Stage-Startups im Bereich HR-Tech. Warum HR-Tech auch? Da ist ein bisschen der Hintergrund gewesen, ich habe mir den Markt auch angesehen und ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Ja, also ich habe sehr viele Company-Bilder und ich würde uns, weil du gefragt hast, wer sind wir? Also wir sind eben nicht der klassische VC, wir sind nicht der klassische reine Geldgeber, sondern wir sind sehr, sehr operativ. Deswegen, ich würde es mal Company-Building nennen, was wir machen. Und so kam es, dass ich mir den Markt angesehen habe, habe sehr, sehr viele Company-Builder und Early-Stage-Investoren gefunden für alle möglichen Themen, außer für HR und HR-Tech, da hat sich keiner so richtig drum gekümmert. Und da haben wir gesagt, das müssen wir ändern. Das war so der Startschuss zu Alligator.
Und was unterscheidet euch dann, sage ich mal, vielleicht auch, ich meine, wenn man sich auch anschaut von der finanziellen Struktur, ihr habt sehr viele Partner, glaube ich, die oder Investoren, die auch reingehen können und jetzt aufscheinen bei euch auf der Website. Ja. Wie unterscheidet ihr, warum habt ihr das so aufgezogen, als jetzt ja vielleicht andere klassische VCs? Okay, das eine ist das Operative, aber jetzt auch vom Finanziellen her, von der Struktur her?
Ja, also die Struktur oder ist insofern ganz besonders oder wir machen viele Dinge komplett anders wie andere. Also das eine ist vielleicht der komplette Fokus. Also wir machen ausschließlich Dinge im Bereich Future of Work, HR-Tech, nichts anderes. Und da gehen wir das entlang der Wertschöpfungskette. Also wenn man sich als HRler dann anschaut, worin sind die investiert, da sieht man, okay, vorne geht es irgendwie um Recruiting, dann geht es um Onboarding, Retention, Verwaltung, bis zum Offboarding tatsächlich, haben wir in sämtlichen Bereichen Lösungen, haben uns dann auch entschieden, nicht in konkurrierende Geschäftsmodelle zu investieren, sondern in ergänzende Geschäftsmodelle, sodass die Startups untereinander auch arbeiten. Also im Grunde bauen wir ein Ökosystem auf im Bereich HR-Tech, wo Startup-Investments das eine ist, wir bauen aber auch selber Companies, wir kaufen Firmen und bauen die Größe auf, das haben wir jetzt gemacht, wir führen Firmen zusammen, also sind da sehr, sehr operativ tätig und dann haben wir geschaut, okay, wie machen wir genau, wie du sagst, die Struktur dahinter, wie finanzieren wir uns? Und unser Haupt-USP ist ja, dass wir sagen, wir geben dir eben nicht nur Geld, sondern wir helfen dir wirklich operational. Und dann war ich mit mehr und mehr HRlern und HRlern im Gespräch, die immer wieder gesagt haben, boah, ich würde mich auch mal engagieren wollen. Ich habe Lust, mit Startups zu machen. Ich habe Lust, auch zu investieren. Ich habe aber auch Lust, irgendwie mein Wissen weiterzugeben, Sparring zu geben. Und ich habe aber auch viele getroffen, die gesagt haben, puh, ich habe mir dann auch klassische reine Investmentfonds angesehen. Aber A, fehlt mir da dieser operative Zugang. Also da fehlt mir so ein bisschen den direkten Kontakt mit den Gründern und Gründerinnen. Und auf der anderen Seite haben sie auch gesagt, naja, 250.000 Euro als Minimumeinlage in so einem Fund reinzulegen, ist halt auch eine Summe, was sich jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder oder jede leisten kann. Und deswegen war das so ein Thema, dass wir geschaut haben, wie können wir das denn komplett anders gestalten und haben dann gesagt, da wir eine komplett operative GmbH sind und eben nicht nur ein reiner Finanzinvestor, können wir zum einen eben auch ermöglichen, dass man bei uns mit weniger Geld investieren kann und dadurch auch Gesellschafter oder Shareholder werden kann an der Alligator. Und B, ist es für die Leute eben sehr, sehr toll, weil sie sagen können, ich kann nicht nur investieren und dann partizipieren, hoffentlich von guten Ergebnissen, sondern kann eben auch sehr, sehr operativ mitarbeiten. Und für uns hat das wiederum auch einen Vorteil, dass wir sagen, wir können, wenn jetzt ein neues Startup kommt, denen sehr, sehr viel mehr bieten als alle anderen, weil ich kann ja als junges Startup kann ich zum klassischen VC gehen, ja, die sagen häufig in der sehr, sehr frühen Phase, wo wir sind, gibt es kaum VCs, ja, die wollen ein bisschen ab Pre-Seed oder ab Seed, aber wir gründen ja teilweise schon mit. Also bei uns ist so der klassische Mitbewerber, wenn man jetzt so sagen würde, der jetzt investiert, ist eher ein Business Angel. Ja, und jetzt könnte ich zum einzelnen Business Angel gehen, der Business Angel gibt mir auch Geld und der macht auch Kontakte und macht Intros, aber er ist halt alleine. Wenn bei uns ein Startup ankommt und sagt, ich suche hier Geld, dann kann ich denen sagen, ich kann dir Geld geben, ich kann dir die operative Hilfe von uns intern geben und ich habe mittlerweile jetzt irgendwie über 130 InvestorInnen und Supporter, wovon 80-90% aus dem HR kommen und andere aber auch aus anderen Bereichen wie Finance und Co., die eben dir helfen können. Das heißt also, das ist natürlich ein riesen Unfair Advantage, weil wenn jetzt ein Startup kommt als Beispiel und sagt, ja, meine Zielgruppe ist der Mittelstand, dann kann ich denen halt in Kontakt geben zu drei mittelständischen Geschäftsführern und die nehmen sich dann mal eine halbe Stunde Zeit und geben mal wirklich honest, radical Feedback zu diesen Startups. Ich kann im Grunde schon mehr oder weniger Kunden garantieren, ja, wenn ein Startup jetzt ankommt und wir haben uns dafür entschieden, kann ich mehr oder weniger schon erste Kunden garantieren, weil wir haben halt so viele aus der Gruppe, die da helfen können, bis zu dann inhaltlichen Support, beispielsweise, ich gebe immer gerne das Beispiel, jetzt ist Jahresende, viele arbeiten gerade an ihren neuen Finanzplanung für nächstes Jahr, Startups kommen zu uns und sagen, hey, kann mal irgendeiner das challengen, kann mal einer drüber schauen. Wir haben bei uns vier CFOs beteiligt, von einer arbeitet im Startup, anderer Scale-Up, einer im Mittelstand, einer im Private Equity. Kann sagen, wen willst du haben? Und dann sucht sich das Startup was aus und kriegt eine halbe Stunde Input. Also das heißt, es ist für die Investoren gut, weil sie können dadurch direkt an den Themen arbeiten, worauf sie Lust und Spaß haben. Wenn sie den Startups helfen, hat das natürlich auch einen Impact auf ihr Investment, weil wenn es ein Startup gut geht, dann geht es Alligator gut. Wenn es Alligator gut geht, dann geht es ihnen als Shareholder gut. Und für uns hat das auch einen riesen Vorteil, weil wir dadurch jetzt auch intern nicht eine riesen Mannschaft brauchen. Weil das Hauptproblem, was ich bei Company-Buildern auch identifiziert habe, ist, die sind relativ personalintensiv, weil du musst ja für jeden Bereich, müsstest du ja jemanden haben, der dann auch hilft. Statt dass ich jetzt hier 20, 30 Mitarbeitende sitzen habe, was auch schwer ist übrigens, weil du ja unterschiedliche Phasen hast. Wir haben ja jetzt von Pre-Seed bis jetzt ersten Startups von uns, wo wir beteiligt sind, die jetzt eine Series A geraced haben. Und wenn ich jetzt für jede Expertise oder jede Frage, die da so aufkommen würde, jemanden bräuchte, dann bräuchte ich ziemlich viele Menschen. Und so nutzen wir einfach unsere Investoren dafür, ja, die auch Spaß eben haben, was zurückzugeben oder die dann auch direkt nochmal ein Projekt machen können mit den Startups. Also es ist eher ein Ökosystem bestehend aus Startup, Investoren, HR-Experten, Unternehmen, die zum Beispiel sagen, wir haben Herausforderungen im Bereich HR, kann ich nicht bei euch irgendwie dabei sein und dadurch das haben. Also es ist wirklich ein Ökosystem, was wir ausbauen.
Ich glaube, jeder, der jetzt dir zugehört hat und die ganzen Themen gehört hat, versteht jetzt, warum ich gesagt habe, dass ich eine spannende Form finde, die ihr da gefunden habt, weil das halt anders ist, als viele anderen es aufbauen. Wenn man bei euch als Investor einsteigt, muss ich mich dazu auch verpflichten, dass ich sage, okay, ich habe einen gewissen Zeitanteil, den ich jetzt den Startups zur Verfügung stelle, oder ist das free?
Es ist eine gute Frage, weil die Frage kommt relativ häufig dann von potenziellen Investoren und Investoren, worin ich spreche. Und ich habe mit allen 130, die wir jetzt an Bord haben oder 130 plus gesprochen. Und ich habe auch welche abgelehnt. Und meine Antwort darauf wäre, nein, es steht nirgendwo geschrieben, dass du als Johannes, wenn du jetzt dabei wärst, 5 Stunden im Monat oder in der Woche oder im Jahr machen müsstest. Aber es ist anders so, dass wenn wir beide jetzt so sprechen würden, ich dich eben fragen würde, wie siehst du das, warum willst du Teil werden, wie würdest du dich einbringen? Und bisher hat das super geklappt und bisher ist es so, dass jede, wo ich eine Frage zu habe oder ein Startup eine Frage zu hat, dass jeder sich mal Zeit nimmt dafür. Und umgekehrt, wie gesagt, gibt es aber keine Verpflichtung. Und es ist auch sehr abhängig. Ich habe mit manchen Investoren jeden zweiten Tag zu tun, weil wir an irgendeinem Projekt arbeiten oder irgendwas machen oder ein Webinar planen oder was auch immer, weil es geht ja auch nicht nur um Investment, sondern es geht ja eben um dieses Ökosystem, sodass viele Investoren zum Beispiel auch nutzen, ihr Produkt vorzustellen oder ihre Lösung oder ihre Dienstleistung. Das ist auch vollkommen okay. Oder sie machen das zusammen mit einem Startup. Also da gibt es diverse Sachen und so gibt es manche Investoren, die spreche ich jeden zweiten Tag und manche, die spreche ich alle halbe Jahre. Und das ist auch okay. Also sofern sie keine anderen Themen haben. Also sehr individuell. Aber jeder, die momentan an Bord ist, möchte auch irgendwie was zurückgeben, was machen. Wir haben Stand heute bisher noch keinen rein institutionellen Investor an Bord. Also es ist momentan kein anderer PE oder VC an Bord, der in uns investiert ist, sondern sind schon das eine oder andere kleinere Family Office dabei, aber die auch dann Themen mit uns machen wollen, teilweise Co-Creation, teilweise haben sie eine Problemstellung in ihrer Firma identifiziert und sagen, naja, bevor wir jetzt mit teuren Beratungen das machen, machen wir das mit euch, Alligator. Also es gibt unterschiedlichste Motivationen tatsächlich.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, kommen auch Unternehmer und sagen, hey, ihr habt da irgendwas, wir wollen dann gern bei euch investieren und würden gern vielleicht mit euch auch mitgründen. Ist das auch eine Option? Weil du ja gesagt hast, ihr steigt ja teilweise schon in der Gründungsphase mit ein in Unternehmen.
Auf jeden Fall. Also sowohl von Menschen, die Ideen haben. Also wir haben jetzt sprechen wir im Mitte September. Wir haben jetzt 28 aktive Beteiligungen, gerade bei Alligator. Und davon haben wir sicherlich fast die Hälfte mitgegründet. Ja, also wo jemand kam mit einer Idee und wo wir schon gesagt haben, hey, wir helfen dir, war ja schon bei der Gründung, da fängt es ja schon an, bei der Gründung kann ich halt schon Fehler vermeiden oder auch Kosten sparen. Also es fängt ja schon an, ich brauche ein Shareholder Agreement, jetzt kann ich zum Notar gehen und kann mir ein Shareholder Agreement machen lassen und bin schon mal 1.000, 2.000 Euro los. Oder wir sagen, hey, wir haben hier ein Shareholder Agreement, da haben wir jetzt schon 12 Companies mit gegründet, das ist so ausgelegt, das kannst du bis zu Series B nutzen, das gibt's for free. So, also das ist dann, ja, es fängt da schon an. Und es kommen jetzt tatsächlich auch vermehrt Anfragen von Firmen tatsächlich, die zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Problemstellung, ich finde da keine Lösung für am Markt. Könnt ihr nicht einen Gründer suchen, der das dann macht? Oder können wir das nicht in so einer Art Co-Creation machen, wo die teilweise auch sagen, hey, ich gebe euch dann Geld und macht das doch, aber wo die intern vielleicht zum Beispiel nicht aufgestellt sind, jetzt so ein Startup zu machen, ja, von der Struktur her. Oder wir haben auch Unternehmen bei uns, die sagen, wir sind gerade in einer Transformationsphase, ja, also wir müssen unsere HR transformieren und statt, dass wir jetzt irgendwie eine Beratung Summe X geben, machen wir eine Beteiligung bei euch einfach und wir konsolidieren das ja auch ein bisschen und wir geben denen ja auch Input. Also ich fahre dann ja auch zu der Firma hin und sage, okay, wo wollt ihr denn hin, was könnt ihr denn machen und guide die dann sozusagen als Consultant durch, for free, ja, weil sie Parts sind halt vom Ökosystem und schlage dann eben vor, wie sie das machen können. Und das ist halt sehr hemsärmlich, sehr operational, weshalb Mittelständler da mehr und mehr auf uns zukommen, die eben sagen, wir haben intern gar nicht so die HR-Tech-Expertise. Bis zu großen Firmen, die jetzt gerade vor großen Fragen stellen und sagen, AI, ich blicke da nicht mehr durch, was soll ich nutzen, wie kann ich das nutzen? Und die so ein bisschen so einen Übersetzer auch brauchen zwischen der Startup-Welt, sage ich mal so, und dem Mittelstand und Großunternehmen. Weil ich habe ja in meiner Zeit sowohl mit großen internationalen Unternehmen zusammengearbeitet und weiß, wie das funktioniert. Und bin aber noch sehr, sehr tief in der Startup-Welt. Und dann agieren wir manchmal auch so ein bisschen als Moderator oder machen Innovationstage für Firmen und richten die aus. Also es Es ist ein sehr operatives Miteinander, es ist ein Ökosystem.
Ja, spannend. Das klingt so das Beste aus allen Welten, so auf die Art. Ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen Inkubator, Accelerator, VC, alle diese Themen oder Think Tank oder keine Ahnung, was alles irgendwie vereint in eurem Geschäftsmodell. So ein bisschen.
Das ist tatsächlich der Plan, das ist aber auch die Herausforderung, darüber zu sprechen, weil es, wie du sagst, es ist eben nicht plain vanilla, ja, und viele klassische Investoren oder auch Menschen suchen ja plain vanilla Lösungen, die sagen, ich kenne A, B, C und darin möchte ich investieren und das möchte ich machen und alles andere kenne ich nicht. Aber die Idee, warum wir das so machen, ist echt genauso, wie du sagst, so geboren, dass wir an sich sagen wollen, was bräuchte es denn? Also das Ziel ist ja immer, was bräuchte es denn, um den Startups am besten zu unterstützen? Das ist die Ursprungsfrage und gleichzeitig aber auch eben den Unternehmen eine Guidance zu geben und den Investoren und Investorinnen was Spannendes zu bieten. Das ist so das Feld und deswegen ist es was komplett Neues, was eben auch dann manchmal eine Herausforderung ist, weil wie willst du das Kind beschreiben? Ne? Also da sind wir tatsächlich noch dran, weil es ist an sich auch nicht nur Company Builder, ist genauso wie du sagst, Company Builder ist Inkubator, ja, es ist Ökosystem. Da sind wir tatsächlich gerade noch im Prozess zu schauen, wie wir das benennen, auch in der Außendarstellung, um weiter auch zu wachsen, weil wir natürlich auch jetzt mittelfristig mal institutionelle Investoren dazunehmen würden, um einfach jetzt zum Beispiel weiter zu investieren und zu expandieren, weil wir sind da so ein bisschen der Erfolg gibt uns da manchmal Herausforderungen, indem wir jetzt sagen, wir könnten jetzt sehr, sehr viel mehr Deals machen, weil wir uns einen sehr, sehr guten Namen gemacht haben in der Szene, haben aber dafür noch nicht das Kapital gewastet. Ja? Das wäre jetzt so der nächste Schritt, gerade auch, wo wir dran sind, Expansion auch europäisch.
Ich glaube, das wird auch spannend aufgrund der, du hast gesagt, 130 Investoren sind es gerade. Ja? Mhm. Das ist ja auch ganz spannend mit dem Cap-Table und mit den Bestimmungen wahrscheinlich, wie ihr euch das selber aufstellt, oder?
Ja, das ist alles gar nicht, also die Herausforderung ist da gar nicht unbedingt in der Gestaltung oder in der Entscheidungsfindung. Also wir haben Pooling und also das ist alles relativ straightforward und easy. Da ist eher die Herausforderung, da erinnern wir uns mal an der Frage zurück zur Regulierung von Themen von ganz am Anfang der Folge. Da ist eher so die Frage, wenn man sich da mal so anschaut, wie komplex manchmal eben so Geschäftsvorgänge in GmbH-Recht und so weiter sind in Deutschland. Also was ist, wenn ich Anteile kaufen, verkaufen will und so weiter. Das hat alles manche Herausforderungen mit sich. Und da schauen wir auch noch nach, ob wir da noch andere Möglichkeiten sehen, gerade wenn wir jetzt weiterhin expandieren. Aber momentan bringt so die Idee oder der Fakt, dass wir sehr, sehr viele Supporter haben, uns eher Vorteile. Und wir sehen vor allen Dingen auch untereinander eben die Vernetzung, was ja auch nochmal ein Teil ist von dem Ökosystem.
Jetzt hast du schon gesagt, viele Unternehmen kommen noch auf euch zu und sagen, hey, wir haben da Probleme, können wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten, wie auch immer, Innovationsworkshops etc. Was ist denn jetzt aktuell so in der HR-Szene oder im HR-Tech so, was sind denn so die Probleme oder die Painpoints bei Unternehmen, die auf euch zukommen, wo jetzt, sag ich mal, auch, was halt stark nachgefragt ist?
Es ist zweigeteilt oder zwei, ich würde mal sagen, zwei große Themen. Das eine AI, also das ist jetzt auch kein Secret. Da ist es eher so, dass Firmen auf uns zukommen und sagen, naja, wir wissen, dass wir was machen müssen, aber was machen wir denn und wie machen wir es denn und wo machen wir es denn und was macht denn auch Sinn, weil es blickt ja kaum noch einer durch, ja, also die jedes, also bei uns momentan 95% aller Pitch-Decks, die wir so kriegen, sind mit AI, aber einige davon sind mit echter AI, manchmal ist es einfach ein nettes Frontend und ich habe ein ChatGPT dahinter, also es ist ja von bis und wir machen ja nichts anderes, ich beschäftige mich den ganzen Tag damit und als jetzt CHO oder Personalleiter, Personalleiterin macht man vielleicht nicht den ganzen Tag, dass man Zeit dafür hat, sich den HR-Tech und den AI-Markt anzuschauen. Also AI ist so ein Riesentopic zwischen Chancen und aber auch potenzielle Gefahren, ja, also wo dann auch manche auf uns zukommen und sagen, naja, wie ist es denn, wenn wir jetzt XY-Mitarbeitende verlieren oder das macht Unruhe oder das, also ne, das ist so, nimmt uns AI den Job weg, ist schon so ein Thema, ja, oder was für Prozesse kann man automatisieren, digitalisieren. Also AI und das zweite Thema ist momentan leider in der deutschen Wirtschaft natürlich so das ganze Thema Kosteneinsparung, Effizienz. Ja, also wie kann ich effizienter werden? Wie kann ich meine HR-Prozesse effizienter machen? Wie kann ich Kosten einsparen, optimieren? Das ist ein großes Thema. In Verbindung, und das geht so ein bisschen einher, auch Upskilling, Reskilling. Ja, wie kriege ich neue Skills rein? Da sind wir auch wieder beim Thema AI. Also der Personaler, die Personalerin von heute, die muss ja ein anderes, die muss ja in einem Jahr ganz andere Fähigkeiten haben, ja, oder sollte andere Fähigkeiten haben, als sie heute hat. Stichwort AI. Wie kann ich diese Mitarbeitenden entwickeln? Wie kann ich das prüfen, dass die Entwicklung auch geklappt hat? Wie kann ich mit vorhandenem Personal das Gleiche oder mehr erreichen? Also da geht es Richtung Performance Management. Also ist gerade alles sehr getrieben Richtung Optimierung, Geld sparen. Das sind so die Themen, die gerade so am häufigsten nachgefragt werden. Also wie kann ich meine HR besser aufstellen?
Und wenn du jetzt zum Thema AI, das du ja auch gleich als Erste genannt hast, ein bisschen tiefer einsteigst und sagst, Chancen und Gefahren hast du es genannt. Was sind denn da die Chancen, was sind die Gefahren aus deiner Sicht?
Also die Chancen sind massive Einsparungen an Arbeitszeit für simple Tasks plus datenbasiertere Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, wenn man das richtig implementiert, und das sehen wir ja schon bei manchen Kunden, die dann Lösungen von uns implementiert haben, was die an Ressourcen sparen, die sie dann auch anderweitig einsetzen können. Also es geht ja dann immer per se gar nicht nur um Personalabbau, sondern es geht ja auch darum, also ich habe viele HRler, mit denen ich spreche, und die sagen auch, naja, ich habe jetzt auch nicht Lust auf monotone Aufgaben und ich habe andere Aufgaben bleiben liegen. Und wenn ich diese monotonen Aufgaben mit AI schon mal erledigen kann, habe ich einfach mehr Zeit für andere Aufgaben. Ich glaube, das sind definitiv die Chancen. Also das Thema wird die komplette Arbeitswelt verändern. Macht es ja jetzt schon im Grunde. Wobei es im HR noch gar nicht so angekommen ist, das ganze Thema AI, aber das ist ein separates Thema. Ich glaube dann Gefahren, und da würde ich nochmal unterscheiden zwischen Gefahren und Herausforderungen. Ich glaube, Gefahr ist tatsächlich, die AI kann nur so gut sein wie die Daten, die sie hat zum Trainieren oder zum Lernen. Das heißt, wenn ich natürlich nicht eine gute Datenbasis habe, bekomme ich nicht immer unbedingt die richtigen Antworten. Und da muss man sich natürlich auch klar darüber werden, dass jetzt teilweise also die Language Models ja auch voneinander lernen oder von den Texten, die man eingibt, wiederum lernen. Und das ist natürlich insofern wichtig zu wissen, dass wenn ich jetzt mehr und mehr zum Beispiel Fake News oder falsche Daten eintragen würde, dass sich das auch auf die Ergebnisse widerschlägt. Also das sehe ich schon als Gefahr, dass man nachher ein System hat, wo man jetzt gar nicht mehr weiß, was ist denn wirklich die ursprüngliche Quelle und kann ich dieser Quelle trauen? Also ich glaube, das ist eine Gefahr. Plus natürlich das, was wir auch schon in der Vergangenheit mal hatten mit, okay, ich mache eine AI zur Personalauswahl und trainiere diese Daten mit männlichen Profilen und wundere mich dann, warum überproportional viele Frauen abgelehnt werden. Ja, gab es ja auch schon Fälle in der Vergangenheit. Also Daten spielen da eine Rolle. Und ich glaube, bei Herausforderungen würde ich eben noch inkludieren, wie nehme ich denn die Mitarbeitenden mit zum Beispiel? Ja, was heißt denn das? Also ich spüre schon viel in der Szene, gerade bei vielleicht jüngeren HR-Lern, HR-Managerinnen, Managern, sowas auch wie, ist mein Job überhaupt noch sicher? Ja, und was bedeutet das denn? Und was bedeutet das für unser Unternehmen und für unsere Belegschaft? Ja, und was bedeutet das denn, wenn ich auf einmal 20-30% effizienter bin? Ja, kommt dann ein Chef zu mir und sagt, naja, dann brauchen wir dich ja nur 80% zahlen. Also so dieses ganze, was heißt es denn? Also der psychologische Aspekt, wenn man so will, der, glaube ich, spielt eine Rolle, und das ist eine Herausforderung, wo man dann auch nochmal die Mitarbeitenden mitnehmen muss halt und zu schauen muss, okay, was ist denn unsere jetzt Vision mit AI? An sich müssten die Unternehmen sich jetzt damit eben beschäftigen, was ist die Vision jetzt, wo es AI gibt und was bedeutet das für meine Mitarbeitenden und wie nehme ich die mit? Weil ich ja umgekehrt auch jetzt nicht die guten Mitarbeitenden verlieren möchte, weil sie vielleicht eine Angst haben oder anderes.
Und wenn du jetzt sagst, AI ist in HR gar nicht angekommen, hast du gemeint, das ist ein anderes Kapitel. Was ist das für ein Kapitel? Was steckt dahinter?
Ja, kurzform ist, ich war vor gar nicht allzu langer Zeit beim Panel, wo es genau um den Einsatz von AI ging, und das war ein Raum mit 40, 50 Top-HR-Lern, und dann habe ich mal die Einstiegsfrage gestellt, wer von euch nutzt denn im Unternehmen AI? Und da gingen so irgendwie 20 Hände hoch, und dann fragte ich, wer von euch nutzt denn AI in HR-Prozessen? Und da gingen gefühlt 3 oder 4 Hände hoch. Und wenn da 3 oder 4 Hände hochgehen von, da reden wir von MDAX, DAX, Großunternehmen, die AI im Personalwesen schon aktiv nutzen, ist das so ein bisschen worrying, finde ich.
Okay. Dann wird es wahrscheinlich im Mittelstand noch schlimmer sein.
Ja, es ist, ich müsste mir mal dazu dann Zahlen, Daten, Fakten genauer mal anschauen, ob es dazu Erhebungen gibt. Gibt es bestimmt. Ich bin ja ein großer Mittelstandsfan, musst du wissen, lieber Johannes. Ja. Und ich glaube, ja, und ich glaube immer, und das sage ich auch immer, und ich bin viel mit Mittelständlern unterwegs, und ich sage immer, hey, nutzt es auch als Chance, weil natürlich die dann doch kleineren Strukturen, teilweise noch Inhaber geführt und so, die ermöglichen natürlich, ich kann viel schneller mal Entscheidungen treffen, ich kann mal was ausprobieren, ich kann schneller was implementieren, ich habe ein bisschen weniger rechtliche Rahmenbedingungen, ja, wo ich nicht vielleicht 100.000 Beiräte habe und Mitbestimmungsgremien, ja, wie in größeren Konzernen. Deswegen sage ich immer, für Mittelstand ist das an sich immer eine super Chance. Ich weiß gar nicht, ob die so viel schlechter sind oder ob vielleicht nicht, wie gesagt, ich bin ja auch nicht nur Fan, sondern ich glaube auch, wir haben viele Mittelständler, die machen richtig, richtig gute Jobs. Und auch aus der Vergangenheit weiß ich, dass die manchmal moderner denken als manches größere Unternehmen, weil die halt mal sagen, lass uns das mal einfach ausprobieren. Und weil, wenn es natürlich Inhaber geführt zum Beispiel noch ist, da auch leichter dieses Vertrauen gegeben werden kann und das, was ich gerade sagte, so diese Mitarbeitenden mitzunehmen und dahinter zu stehen und mal eine Entscheidung zu treffen. Also ich weiß gar nicht, ob sie so viel schlechter sind. Aber wäre mal eine interessante Frage.
Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir auch nicht beantworten. Ich habe es nur mal so in den Raum geworfen. Vielleicht hättest du sie gewusst. Aber ja klar, ich meine, Mittelstand hat vielleicht auch weniger mit der IT-Legacy zu kämpfen wie große Unternehmen. Das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen einfacher. Die Punkte, die du angesprochen hast von Chance und Gefahr und Herausforderung, ganz spannend, die kommen auch immer wieder hier im Podcast, wo ich dann auch mit Leuten spreche, die dann genau auf diese Themen auch ansprechen, sagen, hey, pass auf, dieses ganze Bias-Thema, das ganze Effizienz-Thema, das ganze Thema Leute mitnehmen, nicht verlieren, Angst und so, ist ganz spannend, dass sich das da auch widerspiegelt hier. Wenn wir diese Themen nochmal zusammenwerfen und jetzt vielleicht auch diese technologischen Innovationen und auch diesen, sag ich mal, menschlichen, sozialen Aspekte im HR-Bereich einmal in einen Topf werfen und versuchen, die Balance zu anzuschauen. Gibt es da Themen, wo HR-Tech-Firmen aufpassen müssen, dass die Technologie nicht überholt, sage ich einmal, oder dass dann diese Aspekte nicht ganz verloren gehen, oder sagst du, das wird im Prinzip egal sein, weil wenn die technologische Innovation oder die Erneuerung so viel besser ist als das andere, dann bleibt vielleicht ein bisschen was auf der Strecke, aber im Endeffekt haben wir mehr gewonnen.
Gute Frage, weil bin da so ein bisschen, ich glaube, ich würde es zweiseitig sehen. Also ich glaube, auf der einen Seite wird sich immer irgendwie eine gute Usability oder ein sehr, sehr gutes Produkt wird sich mittel- bis langfristig immer durchsetzen. Also wenn ich irgendeine AI-Lösung jetzt hätte, die einfach zu 99,9%iger Sicherheit einfach Bewerbende genau auf der eigenen Stellenbeschreibung irgendwie matchen könnte und mir 100%ig eine Liste gibt, die einfach funktioniert, dann wird es sich irgendwann durchsetzen. Ob jetzt noch Firmen sagen, ich glaube das nicht oder ich will das nicht oder was auch immer, irgendwann wird sich das durchsetzen, weil irgendeiner wird damit anfangen, der wird damit sehr viel Zeit sparen und dann kommt ja auch, und das muss man ja auch wissen, häufig kommen ja solche Entscheidungen, die ganz großen jetzt auch, die werden ja teilweise gar nicht in der HR-Abteilung getroffen, sondern die werden ja dann von der Geschäftsführung teilweise zum Beispiel getroffen. Wenn jetzt HR nicht mit an der Geschäftsführungstisch sitzt, dann wird, wie es halt so ist, dann treffen sich Geschäftsführer irgendwo und die unterhalten sich und der eine sagt, ach, weißt du was, ich habe hier so eine AI-Lösung implementiert, die spart mir auf einmal 5 Recruiter, ja, und ich spare x Summe im Jahr, dann wird sich das irgendwann durchsetzen. So, das ist so die eine Medaille. Die andere ist aber, und ich glaube, das ist jetzt gar nicht nur AI-bezogen, sondern es ist ein allgemeines Thema, was ich mit Startups sehe, nicht nur im HR-Tech übrigens, sondern allgemein ist, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und manche Firmen haben halt manche Wünsche oder Must-Haves, die nicht immer unbedingt mit der neuesten Technologie oder anderen Themen zusammenhängen. Also das ist das berühmte, okay, wie verkaufe ich denn zum Beispiel einen großen Corporates, ja? Und da gibt es immer wieder Fälle von, und das berichten mir auch unsere Investoren lustigerweise, und das ist zum Beispiel auch das, was sie dann machen. Die kriegen dann so einen Sales-Pitch zum Beispiel von einem Unternehmen. Also kommt ein Startup zu uns oder ist bei uns und sagt, ja, ich arbeite gerne mit großen Unternehmen zusammen. Okay, sage ich, kein Problem. Wir haben hier 2, 3 CHOs von Unternehmen mit mehr als 30, 40, 50.000 Mitarbeitenden. Die gucken sich jetzt mal euer Sales-Pitch an. Und dann sieht man halt häufig, dass die den Sales-Pitch so machen, wie sie denken, dass das aus ihrer Startup-Technologie, HR, junge Welt passt, und vergessen aber, dass vielleicht der CHO in den großen Unternehmen vielleicht viel mehr Wert legt darauf, dass die ISO-zertifiziert sind, als dass die Seite in 1,2 Sekunden lädt, weil es auf die neuesten AWS AI-Thema läuft. Ja, das habe ich mir irgendwas ausgedacht. Ja, aber soll heißen, manche wissen nicht, was sind die Bedürfnisse genau oder eben die dann auch die Herausforderungen, die zum Beispiel Corporates haben. Ja, manchmal hilft sogar vielleicht, wenn man gar nicht so oft AI nennt, als Beispiel. Ja, wenn ich immer nur AI und das große Unternehmen sagt, aber vielleicht, naja, ich habe hier vielleicht dieses Problem will ich gelöst haben. Ob das jetzt mit AI gelöst wird oder auf herkömmlichen Weg, ist mir im Grunde egal. Also ich glaube so, die zielgerichtete Ansprache von Unternehmen, das ist so ein Thema, glaube ich, wo wir auch sehr viel dann bei helfen.
Also es ist Value-Based Selling ein bisschen in die Richtung, ne? Zu sagen, ey, was ist der Mehrwert, den wir euch verkaufen, und nicht, was kann meine Technologie?
Ja, es ist häufig so. Ja, es ist dann sind ja zwei Seiten im Sales-Deck zu der Technologie, und da sage ich so, mit wem sprichst du denn? So, du sprichst dort erstmal mit der Person, die hat gar keine Ahnung, wovon du da sprichst. Ja, also ist immer sehr abhängig.
Ja. Hatte ich tatsächlich auch in einem Interview, da hat dann kam dann noch die Aussage, ja, wir haben dann einen neuen eingestellt für Sales, und der hat genau unsere Sales-Strategie gedreht in die Richtung, und danach ist es geflogen. Ja, war ganz spannend. Ah ja, super. Du, Ben, dann die letzte Frage meinerseits, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, drei Learnings beruflicher oder privater Natur, du kannst es dir aussuchen.
Boah, da hätte ich mir jetzt mal vorbereiten sollen. Also, aber Startup, da ist man selten vorbereitet auf das, was kommt.
Flexibel, agil, geht schon.
Richtig. Drei, ich fange mal an mit was Berufliches, und ich glaube, das kann man auf verschiedenen Themen anwenden. Fokussiere eher auf die Stärken und versuche die zu verstärken, statt sich auf Schwächen zu konzentrieren. Und das würde ich sowohl empfehlen zum Beispiel im Bereich, wenn ihr jetzt Mitarbeitende habt, wo ihr sagt, naja, der macht jetzt oder die macht in ABC ist sie schon ganz gut, aber in D ist sie nicht so gut. Dann würde ich sagen, dann guckt doch, dass sie in ABC exceptional gut wird, statt sich jetzt darum zu kümmern, dass sie D vielleicht ausgleicht. Und so kann man das auch aufs Produkt oder aufs Startup oder aufs Gründen sehen. Also ich würde mich immer eher auf die Stärken konzentrieren, statt jetzt unnötigerweise die Schwächen versuchen zu verbessern, wenn sie denn nicht unbedingt verbessert werden müssen. Ja, also in manchen Bereichen muss man sie auch verbessern, aber lieber auf die Stärken fokussieren. Ich glaube, das wäre so ein Thema. Das zweite wäre das Thema Priorisierung. Also gerade, wenn man selber gründet, und ich gründe ja teilweise noch selber dann innerhalb von Alligator, ist, glaube ich, das Thema Fokus extremst wichtig. Also wie ich das mache, ist, dass ich mir einen Wochenplan mache, ich setze mir selber KPIs, was möchte ich erreichen in der Woche. Ich denke auch nicht in Zeiteinheiten, sondern ich denke in Ergebnissen. Das klappt, glaube ich, dann nur, wenn ich wirklich fokussiert arbeite. Und das dritte ist dann, und das geht so ein bisschen einher mit Punkt 1 und 2, Priorisierung. Was ich damit genau meine, ist diese berühmte, ganz einfache Is it urgent and important Matrix, die wahrscheinlich
Eisenhower-Matrix.
Ja, das lernt man wahrscheinlich im Studium. Ich habe nie studiert, deswegen weiß ich es nicht, aber ich glaube, das lernt man auch im Studium, ja, dass man dann schaut, okay, was ist wirklich urgent, was ist important. Auch das kann man sowohl im Privatleben wunderbar nutzen, als auch im Geschäftsleben. Und auch da, das kann man super nutzen, jetzt im Umgang mit Mitarbeitenden, wenn ihr zum Beispiel Leute habt, die vielleicht ein bisschen Junior sind und häufig zu euch kommen oder ähnliches, sodass man denen das mal mitgibt und schaut, hey, was ist urgent, was ist important, wann kommt ihr zu mir, wann nicht und so weiter. Also das ist für Mitarbeitende, glaube ich, ganz spannend, aber auch für alle Produktentscheidungen und so weiter. Also machen wir jetzt ins Fundraising, gehen wir nicht, was muss ich wie immer machen. Ganz banal im Grunde, aber ich glaube, das wären so ad hoc die drei Tipps, die ich geben würde.
Ja, cool, super. Herzlichen Dank dafür. Ich habe auch für mich auch einiges mitgenommen. Ich finde es super spannend, was ihr bei Alligator macht, dieses Ökosystem aufzubauen und wie ihr wirklich ein spannendes Umfeld für Startups, aber auch Investoren hier aufbaut und bildet und wie ihr das managt. Das andere auch nochmal deine Blick auf HR-Tech, was gerade wichtig ist. AI, Upskilling, Reskilling, Kosteneffizienz, Effizienzthemen, wahrscheinlich jetzt auch gerade nochmal verstärkt in dieser Zeit. Spannend, echt spannend. Ich bin gespannt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auch live, nicht nur online. Ich weiß nicht, ob du am Startup-Land dieses Jahr bist. Ich schaffe es nicht tatsächlich, aber vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwann anders in Berlin, in München, wo auch immer. Vielleicht bist du bei der Pizza and Pretzels.
Nein, ich muss arbeiten. Ich habe leider keine Zeit zum Bier trinken.
Ich bin auch nicht dort. Also dann hätten wir uns dort auch nicht gesehen. Aber ich hätte mir gedacht, sonst hätten wir uns daneben irgendwie gesehen, weil ich ja genau. Cool, alles klar, du. Dann, Ben, ich sage herzlichen Dank und ich wünsche dir jetzt noch eine gute weitere Restwoche und bis bald.
Danke dir, lieber Johannes. Bis bald.
Das war das Interview mit Benjamin Fisser von Alligator. Infos zu Ben und Alligator findet ihr in den Shownotes. Wer bis jetzt dran geblieben ist und den Podcast noch nicht bewertet hat, sollte dies gleich tun. Am besten natürlich mit so viel Sternen wie möglich. Danke dafür und in 2 Wochen geht's dann weiter. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße aus München.